Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute mit einer ganz, ganz, ganz persönlichen Folge, die auch ein bisschen Mut braucht. Kai und ich plaudern aus dem Nähkästchen. Und zwar haben wir ein paar Tools, Methoden und Dinge mitgebracht, die wir als Grundlage unserer Beziehung nehmen, die wir aus dem Agile Space geklaut haben oder in den Agile Space auch mit reingeben, die uns helfen, unsere Paarbeziehung immer wieder zu erneuern und lebendig zu halten. Viel Spaß damit.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agile Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Ja, und wir haben letztens von einer Teilnehmerin in unserer Agile Coach-Ausbildung gehört, ich kaufe euch das einfach irgendwie ab. Das, was ihr macht das so authentisch und deswegen bin ich hier und ich möchte da von euch lernen. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir Agilität nicht einfach nur als irgendwie einen netten Hype oder irgendwas sehen, was da auch noch da ist, sondern dass die Art, wie wir das gefüllt haben, also dieser Blickwinkel auf Agilität und wofür das eigentlich da ist, sehr, sehr stark auch in unserem persönlichen Leben integriert haben. Und ich habe auch letztens nochmal von einem Hörer gehört, dass er so ein bisschen die Folgen vermisst, in denen man noch ein bisschen mehr erkennen kann, wer sind wir eigentlich gerade und was ist da? Und wir sind ja gestartet in diesem Podcast mit auch einer sehr persönlichen Folge. Die erste Folge, ja, da fehlt uns ein bisschen die Podcast-Erfahrung, die ist noch so ein bisschen hölzern. Aber da geht es natürlich schon auch sehr darum, wer sind wir? Und das wollten wir jetzt endlich mal wieder nachholen, mal wieder mehr Blick mit mehr Nähe auch zulassen zu dem, wie wir gerade unterwegs sind und was uns mit Agilität da eigentlich umtreibt.
Und Beziehung ist ja so ein Thema, ne? Beziehungen sind Arbeit, Beziehungen sind hart. Ich bin unglaublich dankbar, in einer sehr erfüllenden, langjährigen Beziehung mit Kai sein zu dürfen. Und auf der anderen Seite gucke ich mit ganz viel Demut auf unsere Beziehung und auf die Arbeit, die wir beide in diese Beziehung reinstecken. Und da helfen uns Tools, die wir auch mit Teams anwenden, extrem, und Tools, die vielleicht aus der Agilität kommen oder vielleicht kommen sie eigentlich aus der Beziehungsdynamik, haben dadurch in die Agilität reingefunden. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall wollten wir in dieser Podcast-Folge dir mal einen sehr nahbaren Einblick geben in die Dinge, die uns helfen, unsere Beziehung miteinander, auch unsere Familie, aber in erster Linie geht es wirklich um unsere Paarbeziehung zu navigieren. Dinge, die wir tun, die uns helfen. Und das soll keine Folge sein, wo wir sagen, wie toll denn unsere Beziehung ist im Vergleich zu anderen. Unsere Beziehung ist genauso, hat genauso schwierige Ecken und Kanten wie jede andere Beziehung.
Genau, Beziehungen sind Arbeit, hast du ja schon gesagt. Und ich habe ja manchmal so ein bisschen dieses fatalistische Bild aus dem Eco-Cycle von Liberating Structures, nämlich dass eigentlich jedes lebende System von alleine zerfällt und immer wieder Erneuerung braucht. Und das geht eben auch unserer Ehe so, die fällt, die würde, wenn wir da nichts dran tun, von alleine auseinanderfallen. Und das ist vielleicht jetzt auch keine revelatory Einsicht, die dich dir da mitgebe. Ich glaube, jeder weiß, der in einer längeren Beziehung ist, dass ab irgendeinem Punkt so diese Baseline von man denkt, der andere ist irgendwie die Perfektion in Person und kann alles irgendwie heilen und bewirken und so, wenn so die rosa-rote Brille dann irgendwann mal ein bisschen abgeplatzt ist, dass man merkt, oh, da ist dann doch immer wieder Arbeit dahinter. Allerdings ist das Arbeit, die zwar manchmal sehr anstrengend ist, aber die ich immer wieder mag auf eine komische Art und Weise. Ich glaube, wir sind beide da sehr bereit, sie immer wieder zu machen und sie auch aktiv einzufordern, wenn sie ansteht. Auch wenn ich nicht immer sagen kann, dass ich jetzt gerade ein totaler Fan davon bin, dass gerade irgendwie wieder was auseinandergefallen ist und Erneuerung braucht, kann ich total akzeptieren und respektieren, dass das so ist und dass das auch ein Teil dessen ist. Ich bin da nicht mit im Widerstand. Ich habe da kein Problem mit, dass das so ist, sondern ja, Beziehungen brauchen Arbeit, Teams brauchen Arbeit, alle sozialen Systeme brauchen immer wieder Erneuerungen und wir machen die.
Und ein Bild, das meinen Blick auf Beziehung wesentlich geprägt hat, und ich weiß gar nicht, ob das für dich auch so wesentlich war, Kai, aber ich habe vor Jahren, 5 Jahre oder so, habe ich mal ein Buch gelesen zu Imagotherapie. Und Imagotherapie geht davon aus, dass wir uns einen Partner auswählen, der uns komplett macht. Das heißt, die Imagotherapie geht davon aus, wir kommen eigentlich als komplettes Wesen auf die Welt, als sehr ganzheitliches Wesen auf die Welt, die eigentlich alle Bestandteile unseres Charakters, unserer Seele, unserer Selbst integriert hat. Und wenn wir denn so aufwachsen als Kind, lernen wir aber gewisse Dinge, die vielleicht nicht okay sind. Und damit arbeiten wir zum Beispiel in unserer Coach-Ausbildung auch ganz, ganz, ganz intensiv, weil diese Dinge werden wir auch in der Welt dann verteufeln und ablehnen. Also zum Beispiel haben wir gerade im letzten Block ganz stark mit Wut und Aggression gearbeitet. Und ich musste in meinem Leben auch sehr, sehr stark mit Wut und Aggression arbeiten. In Frieden kommen, weil ich gelernt habe, erstens darf sie nicht sein. Ich muss die wegdrücken, ich muss lieb sein, ansonsten zerbricht hier alles und meine Wut ist zu viel. Ich habe immer gelernt, meine Wut ist zu viel. Ich kann mich noch gut an eine Szene erinnern, da bin ich irgendwie mit meinem Papa in einen Konflikt gekommen. Wir waren auf der Terrasse und da stand so ein Eiscreme-Pot auf dem Tisch mit noch so ein bisschen Eiscreme drin. Es war Vanilleeis auf jeden Fall. Und ich bin so wütend geworden, und ich war da 17 oder 18, ne? Also ich war jetzt nicht 3. Ich bin so wütend geworden, dass ich meinem Vater diesen Eiscreme-Pott über den Kopf gestülpt habe. Also auch wirklich die Respektlosigkeit schlechthin, aber was ich gelernt habe ist, unterdrück die Wut so lange wie es geht, aber wenn sie kommt, dann ist sie zu viel, dann kann sie nicht kanalisiert werden, dann kannst du sie nicht für dich nutzen, dann zerstört sie alles, was ist. Und ich habe Beziehungen zerstört, ich habe meinem Vater wehgetan, ich habe meiner Mutter wehgetan, ich habe Menschen, die mir wirklich, wirklich wichtig sind, mit meiner explosiven Wut wehgetan. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel gelernt habe. Und ich habe mir natürlich jetzt so einen Mann ausgesucht, der sehr gemäßigt wütend.
Was?
Du durftest auch in Frieden kommen, aber in Kais Familie ist ja Harmonie Nummer 1. Und das hat mir so gut getan. Einfach jemand, der Dinge nicht anspricht. Einfach nicht.
Oh, ich kann die Dinge schon ansprechen. Ich mache das einfach nur so mit so einem ganz großen Seitenhieb. Ja, kann ich auch schon mal irgendwie den richtigen Song raussuchen, der irgendwie das Thema auch auffasst oder so. Also wenn man sehr aufmerksam ist, kriegt man dann vielleicht mit, dass da irgendwie was ist.
Genau, also beziehungsweise
also sehr, sehr taktvoll oder sehr feinfühlig diese Dinge manchmal ansprechen kann.
Und wir haben da auch schon extrem dran gearbeitet, aber ne, zurück zu diesem Imago-Thema und gerade das mit der Wut. Also du suchst dir laut dieser Theorie einen Mensch aus, der dich irgendwie komplett macht. Der dir eben hilft, mit deiner unterdrückten bis aggressiven, bis explosiven Wut in meinem Fall in Einklang zu bringen, weil das Puzzlestück, das Kai dazu gebracht hat, hat dazu geführt, dass sich das okay angefühlt hat, dass sich sie wieder komplett angefühlt hat. Am Anfang haben wir einfach Hormone, die helfen uns natürlich, einander ganz, ganz toll zu finden. Das will die Evolution auch einfach so. Wir sollen ja auch ganz viele Kinderlein auf die Welt setzen, ist rein evolutionsbiologisch. Wenn das dann so ein bisschen weggeht, dann beginnt man diese Dinge als absolut störend zu empfinden und dann fangen die an zu nerven und zwar drastisch.
Und manche Themen bleiben dann ja auch so richtig schön lange da. Ne? Wenn man zusammen ist, dann gibt es so ein paar Punkte, an denen verzweifelt man regelrecht, weil das war doch vor 3 Jahren schon ein Thema und das kommt dann irgendwie so spiralförmig immer wieder verkleidet im neuen Mantel. Ne? Irgendwie präsentieren sich die auch immer wieder, bis sie dann erlöst werden. Oder ne, die Gestalttherapie sagt ja, diese Themen, die man in der Kindheit dann mitgenommen hat, die eigentlich nicht zu einem selbst gehören, so Introjekte, die hängen dann einem fest, bis dann diese Formen wieder geschlossen, bis die Gestalt wieder geschlossen ist und das damit integriert werden kann und das drängt sich dann mehr oder minder auch immer mal wieder auf. Man denkt sich so, oh, dieses Thema schon wieder. Ne? So.
Und natürlich ist der andere schuld und natürlich ist Kai jetzt schlecht, weil er kann ja Konflikte nicht ansprechen und ist harmoniesüchtig und was da alles bei mir dann kommt und boah, und dann, wenn wir im Konflikt sind, dann zieht er sich noch zurück, das Arschloch. Ne? Also das wird jetzt eine Folge mit explizit Sternzeichen dran, weil ich bin immer sehr explizit. Naja, auf jeden Fall, ne, was da dann so im Kopf abgeht. Aber laut dieser Imago-Geschichte ist halt Kai mein Imago. Und es ist ganz natürlich, dass ich mich dagegen auflehne, weil das ist ja auch ein unterdrückter, nicht integrierter Teil von mir. Und da drin liegt aber dann auch die Schönheit, weil im Prinzip habe ich einen laufenden Therapeuten mit mir.
Also, ach so, das ist meine Rolle. Ich dachte immer, ich hätte was anderes. Naja.
Also, Imago sagt, guck mal, dein Partner ist einfach deine Chance zu heilen, zu wachsen, wieder ganz zu werden. Und all diese Dinge, die dich nerven, kannst du entweder dich nerven lassen und dich dran aufhängen, oder du kannst wieder bei dir selber gucken, was kann ich denn tun und was brauche ich, um das zu integrieren. Und auch das darfst du deinem Partner dann zumuten und sagen, hey Kai, ich merke, ich habe da gerade ein Thema mit. Ich brauche von dir Folgendes, damit ich das integrieren kann. Hey, ich brauche von dir festgehalten werden, wenn wir in Konflikt kommen. Ich weiß, du willst eigentlich weggehen. Ich weiß, du willst Distanz, das ist mir total klar. Aber ich habe so Angst vor meiner eigenen Aggression, dass ich eigentlich deine starken Arme um mich drum brauche. Ich brauche wirklich festgehalten zu werden, wenn wir in einen Konflikt reinkommen, sonst explodiere ich und das ist nicht gut. Und wenn wir zu viel Distanz haben, dann zerstöre ich dich da drin.
Boah, geht mir die Alte auf den Sack, genau. Und dann erstmal ein bisschen irgendwie Abstand suchen und so. Und das ist natürlich auch so ein Lernweg, ne? Dann auch für mich in den Situationen, in denen es emotionaler ist, den Fels in der Brandung zu machen, den sich alle irgendwie immer erhoffen und trotz der hochschwappenden Emotionen einfach da zu sein, meinen Standpunkt zu behalten, eben nicht aus dem Kontakt rauszugehen. Ne? So ein Ding kann ich auch wachsen. Und übrigens, wenn das noch nicht reicht, der Paarbeziehung, der kann auch noch ein paar Kinder kriegen, dann hat man noch so ein paar Minimis, die sind auch immer super, so Knöpfe zu drücken bei einem. Aber in der Folge bleiben wir jetzt mal bei der Paarbeziehung.
Genau, und das hat mir auf jeden Fall extrem geholfen, meine Beziehung nochmal in einem anderen Licht zu sehen, nämlich als extrem große Chance zu sehen. Und all diese kleinen Dinge, die mich eigentlich nerven, als Chance zu sehen, selber zu wachsen. Und wenn wir eben...
Die Chance sieht man aber nicht unbedingt immer in dem Moment, in dem das passiert.
In dem Moment ist das scheißnervig.
Das vielleicht noch dazu gesagt.
Genau, und aber in dem Aspekt, wenn wir das natürlich manchmal nicht können, weil es zu weh tut, weil es zu schlimm ist, weil es zu viel ist, weil da vielleicht auch zu viel Ladung dahinter ist, würde ja unsere Beziehung einfach zerbröseln und zerfallen. Also entweder würden wir dann drum herum gehen, würden andere Ecken suchen oder wir würden da drin irgendwie zugrunde gehen. Und deswegen brauchen wir so ein paar Tools, die uns helfen, immer wieder in die Erneuerung zu gehen. Und ein Tool, das uns hilft, ein Team hat ein Produktziel, wir machen immer wieder Visionsarbeit, ne? Wir haben ein Paarziel. Wir machen immer wieder Träumearbeit, wo wir sagen, was sind denn unsere nächsten Träume? Was wollen wir? Also einer unserer großen Träume ist, irgendwann mal im Meer zu wohnen. Das heißt nicht, dass wir auch nicht in Deutschland wohnen werden irgendwie. Also wir haben irgendwie so das Gefühl, es wird zwei Wohnsitze geben. Das ist ein Riesenziel, das hängt an unserer Wand. Wir wissen noch nicht genau wo, wir wissen nicht, wann, wir wissen, wir werden mal am Meer wohnen und das wird eher früher als später sein. Das ist eine Vision, ein Ziel, das da hängt. Dafür brauchen wir eine gewisse finanzielle Sicherheit. Dafür darf unsere Firma noch wachsen, darf auf anderen Beinen stehen etc. Aber irgendwie dieser Traum ist da und diese Vision ist da. Eine weitere Vision, die auf unserer Visionenwand steht, ist, dass wir wirklich kontinuierlich zusammen wachsen. Also Kai und ich sind ja Persönlichkeitsentwicklungs-Junkies. Wir tun das gerne, auch wenn das harte Arbeit ist, aber wir wollen kontinuierlich weiter zusammen wachsen. Das heißt, wir besuchen zusammen Seminare. Wir interessieren uns auch manchmal für crazy Methoden. Wir gehen zusammen dahin oder der eine geht dahin, berichtet dem anderen, dann geht der andere dahin, je nachdem, wie es mit den Kindern halt gerade irgendwie möglich ist, aber dieses Zusammenwachsen ist eine große Vision und ein großer Pfeiler in unserer Beziehung.
Und eine lustige Idee von der Vision ist auch, dass wir zum Beispiel am Ende eines Tages mehr Energie haben als morgens. Für viele Menschen ist das ja so, dass man am Ende des Tages irgendwie komplett abgeschlagen ist und hinüber. Und wir sind zum Beispiel sehr achtsam, was kostet Energie, was baut Energie auf und wie können wir das bearbeiten. Dazu sagen wir vielleicht nachher noch ein paar Dinge. Aber nochmal zu diesem Ziel zurück, das ist natürlich auch etwas, was wir dann craften und erstellen und was dann ausgedrückt in Bildern, entweder am Kühlschrank hängt oder ne, an irgendeiner Türe in der Wohnung, sodass wir immer wieder zurückerinnert werden, wie so ein Moodboard, an das, wo wir gerade hingehen wollen. Und alle, die schon mal zusammen ein Paarprojekt hatten, sei es irgendwie, was weiß ich, irgendwie die Wohnung renovieren oder ein Haus zusammenbauen oder zu heiraten oder diese Dinge schweißen eben total zusammen. Und lustigerweise übrigens, dieser Podcast ist ja auch ein Paarprojekt gewesen. Ne? Das war ja direkt nach unserer, nach dem Hochzeitsprojekt rum, haben wir uns gefragt, was machen wir dann? Da gab es die Agile Growth noch gar nicht. Aber wir hatten irgendwie Bock, was zusammen zu erschaffen. Und dann ist dieser Podcast entstanden. Und so gibt's eben Dinge, die uns verbinden und die sind eben sehr intentional da und auch sehr bewusst überlegt, worauf haben wir Lust, was uns wieder verbindet.
Und wenn wir gerade so drüber reden, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, wir dürfen noch mal ein bisschen in Visionsarbeit investieren. Also viele dieser Dinge, die da drauf standen, haben wir halt irgendwie erreicht. Und da steht dann wieder ein Vakuum, das darf wieder gefüllt werden. Also ich glaube, so eins unserer nächsten Abende wird Visionsarbeit sein, oder? Habe ich Bock drauf.
Ja, hätte ich jetzt die Woche definitiv auch wieder Bock, mal wieder daran zu arbeiten. Und manchmal, so ein bisschen so aus einer Außenperspektive betrachtet, frage ich mich, ist das eigentlich eine Flucht in Aktivitäten, die wir da haben? Und da wir aber manchmal auch Ziele haben, die keine pure Aktivität sind, sondern zum Beispiel eher sowas wie mehr Dankbarkeit im Leben empfinden, geht es manchmal auch um eine gewisse Achtsamkeit, die wir da aufbringen. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir beide Menschen sind, die gerne etwas in die Welt bringen, dass wir unsere Lebensenergie und unsere Aufgabe darin verstehen, etwas in die Welt zu bringen und zu erschaffen. Das war ja auch tatsächlich mal ein Jahresziel. Mhm. Da war das Jahresmotto vom Consumer zum Creator. Also nicht nur Bücher lesen, sondern auch mal Bücher schreiben und so weiter. Nicht nur Podcasts, sondern Podcast machen. Und da haben wir uns, glaube ich, sehr daran gewöhnt, dass das mit unserem täglichen Geschenk der Energie auch wirklich etwas zu erschaffen und an andere Menschen wie dich, an unseren Hörer zu bringen, was uns bewegt, um irgendwie was Gutes irgendwie in dieser Welt zu hinterlassen.
Genau, und vielleicht für dich jetzt noch so mal so formalisiert, was machen wir genau? Also wir machen Visionsarbeit, dieses eher lang- bis mittelfristig. Da schneiden wir Bilder aus, machen ein Moodboard, hängen die an irgendeine Tür, meistens unsere Schlafzimmertür, und ja, da hängen diese Bilder. Was wir dann noch sehr formalisiert machen, wir machen We Two Moms.
Also, genau, das steht für Values, Vision, Values, Methoden, Obstacles und Metriken. Und dieser ist wie so ein Canvas, das hat bei Salesforce viel Anwendung gefunden und damit strukturieren wir dann das Ganze nochmal durch.
Genau. Und da haben wir ein V2Mom für unsere Familie. Kai und ich haben jeweils ein individuelles V2Mom, immer so in dem Zeitraum, der aber dann auch absehbar ist. Also mein V2Mom geht bis 40 bin. So sage ich, möchte die beste Version meiner selbst mit 40 sein. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich wieder fitter werde, jetzt nach 3 Schwangerschaften.
Hast ja noch 10 Jahre Zeit, ne?
Genau, nach den 2 Schwangerschaften steht das einfach wieder an, dass ich mich wohl im Körper fühle, dass ich fitter werden kann. Ich möchte aber zum Beispiel auch noch mehr Frauenarbeit machen. Ich habe ganz lange Frauen gemieden in meinem Leben. Frauen haben mir Angst gemacht, viel mehr Angst als Männer. Dass ich da nochmal mehr reingehen kann, mehr in Frauenzirkeln sein kann, da meine Kraft aufladen kann, weil ich einfach merke, diese Frauenarbeit, die gibt mir sehr, sehr viel Kraft, auch wenn es mir immer noch Angst macht. Und zu diesen V2Moms haben wir immer Jahresziele. Und da machen wir die Rauhnächte mit. Das ist eher so spirituell angehaucht. Das ist die Zeit zwischen den Jahren. Da gibt es wirklich immer explizite Reflexionsaufgaben für jeden Tag zwischen den Jahren. Und du erstellst im Prinzip auch deine Jahresziele. Du bist dann, je nachdem, ob du nach dem keltischen oder einem anderen Kalender gehst, zum 6. Januar fertig oder ein bisschen früher fertig, aber du erstellst dann auch eine Jahresvision. Und genau, das ist so die Visionsarbeit, die wir machen. Und ich merke, gerade in so harten Phasen, da trägt mich diese Visionsarbeit einfach. Wir haben immer wieder dieses Bild von, wenn wir 80 sind und zusammen in einem Café sitzen, was passiert da? Und dieses Bild von, wenn wir 80 sind und zusammen im Café sitzen, das trägt mich durch die Phasen von, was für ein verdammtes ist der jetzt und warum tut er das? Und wenn ich mich da aufrege und wenn ich mich aufreibe und wenn ich merke, boah, es ist gerade schwierig und schwer und ich kriege gerade nicht das, was ich brauche und ich kann es auch nicht formulieren, was ich brauche. Also wenn es gerade einfach mistig wird, dann trägt mich diese Visionsarbeit. Also Visionsarbeit einmal mit Bildern, langfristig, we two moms in kürzeren Abständen und dann machen wir nochmal Jahresziele und das tut einfach unsere Beziehung extrem gut und das machen wir im Prinzip ähnlich mit unseren Teams. Wir haben eine Vision, wir haben ein Produktziel, oft machen wir wie Two Moms dahinter oder irgendwie Roman Pichler, Product Canvas etc. etc. Und dann gucken wir nochmal und was wollen wir noch vielleicht in einem OKR-Kreislauf machen oder wie, was wollen wir als Jahresziele machen etc. Das tut Teams gut, das tut Beziehungen gut in unseren Augen.
Genau und auf dem Familien-Canvas sind natürlich auch Familienwerte drauf, die wir rausgearbeitet haben, Dinge, die... Naja, das ist jetzt eine komische Formulierung, ne? Aber wenn man die Kinder irgendwie als sein Produkt, seiner Führung sieht als Eltern, dann gibt es natürlich auch eine Kultur, in der die groß werden und die hat auch bestimmte Werte, Dinge, die einem wichtig sind. Und die sind da ganz explizit auch drauf und die kennen die Kinder auch. Und
zum Beispiel ist authentisch sein, ehrlich sein und sich selber in die Welt bringen können. Das sind drei Werte, die sind uns sehr, sehr wichtig und wahrscheinlich auch wichtig, wie wir groß geworden sind. Ich glaube, Kai und ich haben uns unsere Kindheit und Jugend lang verkannt gefühlt, nicht angekommen gefühlt, fehl am Platz gefühlt. Das ist etwas, was ich sagen würde, das uns verbindet, diesen Schmerz.
Ich glaube, ich hatte einfach irgendwie eine andere Aufgabe zu erledigen und musste deswegen irgendwie woanders hingehen oder was anderes lernen oder anders sein, weiß ich nicht. Ich glaube, ja.
Das aber dieser Schmerz, nicht richtig zu sein. Ich weiß auch noch, bei dir gibt's irgendeine Geschichte, wo du mal Essen geholt hast.
Ah, das weiß ich noch. Da waren wir auf einer Klassenfahrt und ich bin irgendwie so gutmenschmäßig, wie ich war, bin ich für alle irgendwie Pommes holen mitgegangen oder so und dann habe ich das irgendwie an Bord gegeben. Die hatten irgendwie alle Bärenhunger, also wir alle hatten Bärenhunger und ich habe das dann irgendwie so Tüte für Tüte irgendwie reingegeben und dann war irgendwie, ich musste immer nochmal zurückgehen, weil ich nicht alles abholen kommen und kam dann nochmal wieder. Und aber das, was ich irgendwie essen wollte, das war dann mittlerweile aufgefressen, während ich dann an Bord kam. Da war halt nur noch eine Tüte da mit Sachen, die ich nicht so gerne mochte und das hat aber keiner so richtig mitgekriegt und ich hatte irgendwie jetzt auch nicht so die Ressourcen da, weiß nicht, war noch nicht in der Klassenstruktur so angekommen. Wie auch immer, ich weiß noch, dass ich einfach unglaublich traurig war und einsam da drin, irgendwie jetzt einfach andere was gemacht zu haben und selber nichts gekriegt zu haben und nicht so richtig dazu zu gehören, wie das in so einem Alter halt manchmal ist. Und es war einfach schmerzhaft und schwierig irgendwie so, sich so als so ein Outlier dann wahrzunehmen, ne? Der auch nicht so sozial gehalten war in dem Umfeld.
Aber ich würde schon sagen, das ist auch so ein Thema, das sich durchzieht. Dieses, ich gebe für viele und krieg da vielleicht nichts zurück. Also das ist auf jeden Fall so, ne? Eins von Kais Themen und mein Thema da drin ist ähnlich gelagert, aber anders. Und ich kann gar nicht so richtig eine Situation sagen, wo das war in meinem Leben, aber ich hatte immer das Gefühl, ich gehöre nicht hier, ich bin nicht ganz da und gehöre aber auch nicht hin. Ich hatte viele Situationen auf Partys, wo ich auf der Seite saß und dachte, ich komme mit niemandem richtig ins Gespräch, ich kann Smalltalk extrem schlecht. Irgendwie ich Studentenpartys, wo ich mich fehl am Platz gefühlt habe, also so dieses ich bin hier irgendwie falsch und das hat bestimmt unseren Wert mitgeprägt, den wir unseren Kindern mitgeben, ist, sei einfach du selbst, weil das durften wir beide extrem lernen, unsere Stärken anzuerkennen, die in die Welt zu bringen und dadurch einen Platz für uns zu finden und nicht zu versuchen, dazu zu gehören. Also auf jeden Fall, was haben wir gemacht? Wir haben Werte ausgearbeitet, wo wir gemerkt haben, die sind uns sehr, sehr wichtig, die möchten wir unseren Kindern mitgeben, die möchten wir aber auch für uns stärken. Da sind natürlich auch Werte drauf, die sind für uns manchmal schwierig und die möchten wir aber für uns stärken und deswegen stehen wir die drauf. Zu den Werten haben wir auch ein Paar-Agreement, also gleich wie wir bei Teams Team-Agreements machen, haben wir ein Paar-Agreement. Zum Beispiel, dass wir ab 17 Uhr unsere Handys an die Ladestation legen, was nicht immer passiert.
Meistens ganz gut funktioniert. Ich glaube, das bricht immer dann zusammen, wenn das Stresslevel immens ist. So, das ist also schon auch ein Indikator von Überlastung von uns als Paarsystem, wenn das nicht mehr passiert. Wir kriegen es immer wieder im Recovery hin, muss ich auch sagen. Also wir sind auch ganz gut, uns zu natschen. Was ziemlich gut funktioniert, ist diese Kein-Handy-am-Tisch-Regel, die wir löwenartig gegenseitig verteidigen. Das passiert sehr selten, dass wir irgendwie, dass ein Smartphone-Zombie bei uns an einem Essenstisch sitzt, weder die Kinder noch wir, weil uns da wirklich Gemeinschaft wichtig ist. Und ja, genau, gibt noch ein paar Agreements,
die aber wir zum Beispiel, dass wir halt einander auch aufmerksam machen, wenn der andere jetzt gerade irgendwie in die digitale Welt immer wieder abflitscht. Oder dass wir einander aufmerksam machen, wenn wir merken, wir sind gerade nicht in Verantwortung. Das ist noch eine harte Regel, die wird teilweise pausiert, wenn wir gerade das Gefühl haben, hey, ich kann gerade nicht mehr.
Ja, ich glaube, diese Paar-Agreements sind auch sowas wie Enabling Constraints, im Sinne von, bei den Teams coachen wir ja auch immer, dass es darum geht, dass Scrum eine Rückerinnerung ist an Softwareentwicklung oder Produktentwicklung, wie man das eigentlich natürlicherweise gemacht hat. Ne? Also, dass einfach Programmierer mit jemandem spricht, der das braucht oder so. Und dass diese ganze Industrialisierungsschicht, die man oben drüber gebaut hat, über Prozesse und so weiter, nicht so unglaublich hilfreich ist für das Createn von Dingen. Und ich glaube, dass wir das in unserem eigenen Leben eigentlich einen ähnlichen Prozess durchlaufen, auf einer privaten Ebene, dass wir immer wieder feststellen, zum Beispiel, ne, alles auf unserem Smartphone kämpft um unsere Aufmerksamkeit. Also diese digitale Welt, die will immer wieder pullen und die will uns eigentlich davon entfernen, was uns ursprünglich gut tut. Und was uns ursprünglich beim Createn gut tut, ist der Blick hier aus dem Fenster auf die Berge und die Verbindung zur Natur und der Spaziergang, bei dem wir Sachen verarbeiten können. Und unsere Welt spielt sich mittlerweile hinter Fensterscheiben ab, ist immer auf 20 Grad temperiert und ist irgendwie weggekapselt und ständig irgendwie digitalisiert. Und diese Rückerinnerung an diese ganz einfachen Dinge, das ist ja auch was, was in unserer Agile-Coach-Ausbildung immer wieder reinkommt. Wir arbeiten da mit ganz archaischen Dingen eigentlich, die ganz einfach sind und Verbindung und Gemeinschaft herstellen. Aber ich habe das Gefühl, das braucht unsere Zeit mehr denn je, weil immer mehr Vereinsamung stattfindet. Und das, wir sind natürlich auch ständig in diesem Zugfeld von Gesellschaft und kommt auch mal in die WhatsApp-Gruppe der Eltern deiner Kinder, weil da passiert dann irgendwas, was dich wieder ins Digitale zieht und so weiter.
Und dafür brauchen wir einfach ganz explizit Paarregeln, die verändern sich auch, aber wir haben Paarregeln und die sind ein lebendes Konstrukt, wie auch Team Agreements ein lebendes Konstrukt ist. Und was da zugrunde liegt, ist wirklich auch die Golden Rule, welche wir in
die primäre Direktive.
Ja, genau, die primäre Direktive. Ne? Jeder tut das Beste, was er oder sie kann, in der Umständen, die er hat, mit dem Wissen, dass er oder sie hat.
Mit den Fähigkeiten, die gerade da sind. Und das heißt natürlich auch, dass wenn Jasmin mich gerade mal wieder zu Weißglut geärgert hat, dass sie gerade ihr Bestes getan hat. Ne? Das ist in der Situation manchmal schwer zu spüren oder zu sehen, aber wir sind da, glaube ich, sehr forgiving. Ja, wir sind da sehr, wie sagt man das? Sehr.
Ja, also ich glaube, wir kommen schnell ins Gespräch, wir kommen schnell wieder in Kontakt miteinander und das ist ja ein Prinzip, das wir auch in der Agilität fördern, ist auf Probleme mit Begegnung und Nähe zu reagieren und nicht mit Distanz. Natürlicherweise würden wir mit Distanz reagieren. Ich glaube, alle von uns haben das gelernt. Distanz entweder durch erhöhte Aggression, Distanz durch wirklich Distanz suchen, Distanz durch Mauern, egal was du machst. Aber das ist das, was wir gelernt haben, das, was Kai und ich in unserer Beziehung wirklich zelebrieren, ist schnell wieder in Nähe zu kommen. Sei das eine körperliche Nähe und zu sagen, okay, wir schweigen gerade einfach und halten uns mal in den Armen, damit wir wieder irgendwie runterkommen, damit unser Körper Oxytocin ausschütten kann, damit es uns wieder gut geht und danach weitermachen oder wie auch immer diese Nähe aussieht, aber dass wir auf Probleme mit Nähe reagieren.
Und dieses wieder aufeinander zugehen braucht auch oft eine Überwindung innerlich. Also zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, ob das automatisch entsteht, aber ich merke, es ist dann schon oft ein so, eigentlich bin ich noch nicht wirklich bereit, aber ich weiß auch, dass wenn der Prozess jetzt weitergehen soll, dann braucht es das jetzt für uns beide und dem zu begegnen. Ich glaube, das würde auch irgendwie unseren Völkern und unseren Kulturen weltweit gut tun, dass wenn man bei Problemen auf Nähe gehen würde und diesen extra Schritt geht, obwohl der andere gerade X gemacht hat und man eigentlich noch ein bisschen verstimmt ist, wenn man dann in dem Moment aufeinander zugehen würde, dann wäre unsere Welt viel friedlicher.
Und ein Tool, das uns wirklich geholfen hat, ist, dass wir viel mehr Blick auf Ressourcen haben und auf Dankbarkeit haben. Und das fällt uns beiden extrem schwer. Kai und ich sind nicht gut im Loben, das kennen auch unsere Mitarbeiter. Wir sind da einfach nicht gut drin. Wir haben als Firma irgendwann mal eingeführt, statt ein Review eine Lobrunde zu machen und wirklich aufzuschreiben, was alles toll ist an gerade in den Kundensystemen, in denen wir sind, was toll ist in unserer Firma. Und das tut so gut. Und wir haben immer so gedacht, ach, das dauert nur eine Viertelstunde. Also oft dauert das eine Stunde, wo wir einander erzählen, was einfach gerade in der Woche Geiles passiert ist. Und Das machen wir oft mit unseren Kindern mittlerweile. Wir machen das aber auch in unserer Beziehung. Das hilft einfach, aufeinander zuzugehen. Und es gibt ja einen afrikanischen Stamm. Wenn jemand was verbrochen hat, auch was Schlimmes verbrochen hat, dann ist die Prozedur so, dass man dem Menschen zuerst sehr lange, über eine sehr lange Zeit erzählt, was er alles Tolles gemacht hat in seinem Leben. Statt, dass man eine Strafe ausspricht, dass man irgendwas macht, sondern dass man diesem Menschen, der was verbrochen hat, zuerst ganz lang erzählt, was er alles Tolles gemacht hat, weil wir einfach innerlich wirklich glauben, dass jeder Mensch Gutes tun will, dass wir Gutes tun wollen, dass wir in unserer Beziehung Gutes tun wollen. Und wenn wir von diesem Raum aus, von dieser Stelle aus miteinander interagieren, dann kann einfach viel, viel mehr Gutes passieren als Schlechtes. Und kann
das,
ich.
Genau, das soll kein naives Menschenbild sein. Ne? Es gibt natürlich Menschen, die so schlimme Dinge tun, dass sie dann nachher irgendwie im Knast sitzen oder so. Und da ist aber schon unsere Haltung, die haben, naja, wenn man in deren Kopf gucken könnte und deren psychischen Strukturen anguckt, dann sieht man schon, woher diese Dinge kommen, und sie sind da aus Gründen. Das soll keine Entschuldigung sein für ein Verhalten, aber es ist eben ein, das gibt es auch in der Welt und es hat sich auch entwickelt, und wenn ich zum falschen Zeitpunkt eben keine Ressourcen habe, die mir weiterhelfen, die ich aktivieren kann und Unterstützungssysteme, dann entwickelt sich vielleicht auch in mir etwas, was durchaus pathologisch ist und durchaus schwierig ist für alle.
Und das sind so die Grundsätze, auf den Mauern steht unsere Beziehung. Das heißt, zum einen die Visionsarbeit, die wir auch formalisiert haben, dann unsere Familienwerte, die Power Agreements und die primäre Direktive, die wir da drin haben. Und auf dieser Basis bauen wir alles andere auf, mit dem Blick auf die Dankbarkeit, die wir immer wieder reinziehen, die wir immer wieder üben. Und das ist eine Übungssache, das darf man üben.
Ja, genau. Dankbarkeitstagebuch ist ja auch so ein Klassiker, kennen mittlerweile viele, muss man aber auch dann machen. Also selbst wenn man es kennt, hilft nichts, muss man tun. Habe ich auch viele Jahre lang gemacht, immer wieder dahin zu gucken, was einfach, wofür ich dankbar bin und was ich vielleicht auch erreicht habe über den Tag. Gerade wenn für dich Leistungen selbstverständlich war in deinem Leben und du eigentlich eher darauf hingewiesen worden bist, wenn du nicht Perfektion geleistet hast und Perfektion einfach nur, ja, ist ja klar, weil du kannst, das alles ist, dann den Blick darauf zu entwickeln, fand ich sehr, sehr wirksam, sehr, sehr heilsam, hat mir total gut getan, das immer weiter zu stärken. Und diese ganze Plattform nutzen wir dann für Radical Candor.
Und das ist etwas, wo wir gerade noch üben. Ich glaube, Kai und ich sind in einem sehr feedbackarmen Umfeld groß geworden oder in einem sehr feedback-einseitigen Umfeld groß geworden. Also da, wo für Kai Perfektion das anzustrebende Maß war, war für mich, es war immer egal. Es war einfach egal. Ich bin in keinem Umfeld groß geworden, das irgendetwas von mir verlangt hätte oder gewollt hätte. Und ich konnte damit genauso wenig umgehen, wie, ich glaube, du mit dem Überanspruch an Perfektion. Also für mich war das schwierig, weil in dieser Phase, gerade als Teenager, wo du dich selber suchen musst, meine Eltern haben das besten Wissen und Gewissen gemacht. Es ist okay, wenn du studieren gehst, es ist aber auch okay, wenn du eine Ausbildung machst. Such einfach aus, was dich glücklich macht. Ach ja, also Schule bestehen ist schon gut, aber es ist auch okay, wenn du einfach nur bestehst. Richtig gute Noten brauchst du nicht. Und ich habe aber nach Anerkennung gelächzt. Ich habe nach Lob gelächzt. Ich habe nach, hey, du machst hier was Gutes gelächzt. Ich habe auch nach Struktur gelächzt. Das hätte ich alles gebraucht. Das musste ich alles irgendwie in mir selber finden. Und das hat so viel Kraft gekostet, was bei mir auch zu einem ziemlichen Überperfektionismus in gewissen Bereichen meines Lebens geführt hat und zu einem ist doch scheißegal in anderen Bereichen in meinem Leben geführt hat. Und das hat mir nicht gut getan.
Ja. Und ich glaube, die ehrliche Antwort ist, ne, wir alle kriegen nicht das, was wir exakt gebraucht hätten in unserer Kindheit. Das sieht man ja auch an, wenn man selber Kinder hat, ne, so wie wir auch, wir schaffen das ja auch regelmäßig nicht, deren Bedürfnisse zu erfüllen. Also jetzt nicht im gröberen Maßstab, ne, die Großen sind immer abgedeckt, aber die großen Bedürfnisse. Aber natürlich sagst du mal nein, wenn du gerade keine Ressourcen selber mehr hast als Erwachsener, um das irgendwie jetzt abzubilden. Ja? Und selbst wenn es nur ist, das Kind will jetzt gerade irgendwie aus dem Automat noch einen Flummi haben und du hast keinen Nerv, mir jetzt auch noch irgendwie das Kleingeld holen zu gehen oder sowas. Und so ist es ja eigentlich immer so, dass Sachen abgespalten werden und nicht da sein können. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein für Dinge, die vielleicht schwierig für einen waren, aber ich glaube, es ist auch ein eingebautes Konzept unserer Welt, was uns zum Wachstum anregen soll. Und ich glaube, bei dir die Suche nach dem, ne, wofür werde ich anerkannt, und bei mir auch die, ne, wie kann ich mich selber mehr mit Dankbarkeit für meine eigene Leistung erleben, war was, was wir beide brauchten, um uns zu entwickeln.
Und warum komme ich da drauf mit Radical Candor? Weil das ist etwas, was Kai und ich immer mehr üben, ist wirklich Dinge einander als Feedback anzubieten, und zwar mit einer radikalen Ehrlichkeit. Und das, der Haken an Radical Candor, und da verhageln wir uns immer wieder, ist, ich kann Dinge anbieten, ich kann diesen Raum öffnen, aber wenn ich es tue, aus einem Raum raus von, eigentlich habe ich ein Problem damit, dass du so bist, wie du bist, und deswegen sage ich dir, dass das eine Wachstumschance für dich ist, dann wird das bei dem anderen nicht gut ankommen.
Also wenn du ein getriggertes Ego quasi gerade hast und deswegen dem anderen was aufs Brot schmierst und das verpackst als ein Wachstumsfeedback für den anderen, ne? Das ist gleich, was wir auch bei der Teamkultur sagen, ne? Wie die sich gegenseitig unterstützen können im Wachstum. Immer dann, wenn du merkst, das ist eigentlich jetzt dein eigenes Interesse, dein primär eigenes Interesse, dass der andere was ändert, dann ist das kein wirkliches Wachstumsfeedback mehr im Sinne von Radical Candor, was der andere gut brauchen kann, sondern dann ist das halt ja ein Weg, wie du vielleicht sneaky versuchen willst, dich selbst zu erhöhen oder damit umzugehen, dass du selber irgendwie genervt bist davon, dass der andere vielleicht nicht ist, wie du es gerne hättest.
Und es ist natürlich auch super angenehm, ne, zu sagen, okay, guck mal, das ist jetzt dein Wachstumsfeld. Und dann irgendwie unreflektiert das zu sagen. Also Radical Candor versuchen wir gerade noch mal mehr zu üben. Was ist jetzt wirklich das, was ich dir als Wachstumsfeld anbieten kann? Ganz ungetriggert, weil es mir einfach auffällt. Oder ich kann auch getriggert was sagen, aber dann muss ich loslassen. Na, dann kann ich es anbieten, und wenn der andere nicht drauf einsteigt, ist auch fein.
Also die eigentliche Idee ist ja, dem anderen ein Feedback zu geben in einem Punkt, den der andere nicht wahrnimmt, und damit die Chance zu geben, das Thema neu zu entwickeln. So, und das, genau, weil man den anderen eben liebt, weil man ihn mag, weil man an ihn glaubt, ist deswegen nicht zurückzuhalten, auch wenn man vielleicht schon merkt, oh, das wird jetzt ein heißes Brett, wenn ich das bringe. Das könnte sein, dass das irgendwie erstmal falsch verstanden wird oder der andere emotional wird. Und es dann trotzdem auszusprechen, und im Idealfall hat man vorher nochmal geklärt, ist das mein Eigeninteresse, warum ich das gerade sage, oder spüre ich das wirklich beim anderen? So, dann, ich glaube, da arbeiten wir noch mit, ja.
Genau, da arbeiten wir noch mit, und ich glaube, dieses Sprichwort, was Hänschen über Hans sagt, sagt mehr über Hänschen aus als über Hans. Das ist auch so. Also ich glaube, jedes Mal, wenn du Radical Candor ein Feedback aussprichst, darfst du dir auch im Rückkehr nochmal überlegen, was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Und dennoch auch, wenn wir sagen, dass Feedback wahrscheinlich mehr mit mir zu tun hat als mit dem anderen, ist es für uns eine unglaublich gute Basis und ein unglaublich gutes Vehikel, uns gemeinsam weiterzuentwickeln. Weil es ist ja eigentlich egal, ob es mehr mit mir zu tun hat oder mehr mit dem anderen. Es ist ein Geschenk, das ich dem anderen offerieren kann, das der andere nehmen kann oder nicht nehmen kann, für sich zur Weiterentwicklung. Und es ist gleichzeitig für mich aber auch ein Geschenk, das ich mir selber offeriere, dass ich nehmen kann oder nicht nehmen kann, mich weiterzuentwickeln. Und das ist vielleicht der Punkt, und da sind wir auch am Ende mit diesem ersten Teil der Folge, was genau aus dieser Agile Bubble oder aus der Nicht-Agile Bubble, aus der Beziehungsbubble, die wir in Agile gebracht hat, oder Agile Bubble, die wir in Beziehung gebracht haben, ist, glaube ich, so ein bisschen sowohl als auch, haben wir für unsere Beziehung genommen und inspiriert unsere Beziehung und bildet die Grundlage unserer Beziehung. Auch in Teams wollen wir Feedback fördern Feedback, aber genau in diesem gleichen Rahmen. Nur wenn ich einem Teamkollegen, einer Teamkollegin Feedback gebe zu der Qualität, die sie produziert, dann darf ich mich hinterfragen, wo sind meine Qualitätsstandards angemessen oder nicht. Dann darf ich mich vielleicht auch hinterfragen, wo habe ich diese Kollegin oder den Kollegen genügend unterstützt, um die Qualität zu liefern, die ich eigentlich möchte, geliefert zu sein. Wo trage ich maßgeblich dazu bei, dass die Rahmenbedingungen nicht geschaffen wurden, dass diese Kollegin, dieser Kollege die Qualität liefern kann, von der ich sage, dass es wichtig wäre. Das sind alles Fragen, die ich mir stellen kann, wenn ich ein Feedback zur Qualität gebe. Und für mein Gegenüber kann dieses Feedback zur Qualität dazu führen, dass meine Kollegin oder mein Kollege überlegen kann, hey, was für Fähigkeiten besitze ich denn nicht, um an Qualität zu arbeiten, und wie würde ich mir die aneignen? Oder In welche Situation war ich? War ich gerade gestresst? Deswegen habe ich die Qualität nicht geliefert. Also wie kann ich nächstes Mal mit dieser Situation besser umgehen? Etc. Also hier Tools, Dinge, die wir in unsere Beziehung anwenden aus dem Agile Space, die uns einfach maßgeblich helfen, unsere Beziehung zu gestalten und immer wieder zu erneuern. So, ein Grundkonzept von uns ist der Eco-Cycle, alles Lebende zerfällt, wenn man es nicht erneuert. Und auch Imago, wir sind dazu da, um einander zu triggern, weil der andere eben Aspekte von dem verkörpert, was ich noch nicht kann und bei mir integrieren kann. Und das gibt uns eine gute Grundlage, miteinander zu arbeiten. Wir arbeiten miteinander, indem wir Visionsarbeit machen, V2Moms machen, Jahresziele machen, indem wir Familienwerte haben und Paar-Agreements haben, indem wir der Prime Directive folgen und daraufhin ganz viel Blick auf Ressourcen und Dankbarkeit lenken, aber einander auch mit radikaler Ehrlichkeit und Radical Candor begegnen. Und das, würde ich sagen, sind so die Grundbausteine, das Fundament unserer Beziehung und das Fundament auch von Dingen, die wir in Teams und Systemen und Organisationen etablieren, damit die überhaupt zu einer hohen Performance kommen können.
Das und Kaffee trinken. Glaube ich, das macht uns auch noch irgendwie aus. Und falls du erfahren möchtest, ob, wenn man seine Imago-Partner gefunden hat und sich gegenseitig austherapiert hat, immer noch zusammenbleiben muss als Paar oder ob sich das dann erledigt hat und weitere spannende Themen aus unserer Paarbeziehung, könntest du in der nächsten Folge wieder einschalten, wenn wir das und andere Dinge weiter vertiefen.
Danke, dass du mit dabei warst. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Thank you.